Ach Leute, es ist mal wieder Streik. Also wenn ihr durch diese wunderschönen Frühlingstage zu Fuß gehen müsst, dann wisst ihr wenigstens, dass ihr was für eure Gesundheit tut. Aber eine große Hilfe ist das natürlich nicht. Apropos Spaziergang, die Graf-Adolf-Straße ist ja nicht unbedingt so eine Straße, auf der man gerne spazieren geht. Das soll sich jetzt aber ändern. Sie soll schöner werden. Und alle, die dort ein Haus besitzen, sollen dabei mithelfen. Damit eine Immobilien- und Standortgemeinschaft gegründet werden kann, muss die Stadt aber alle anschreiben. Und daran hakt es tatsächlich. Uwe Jens Runau berichtet gleich von einer bürokratischen Posse und wie die Pläne für die Graf-Adolf-Straße eigentlich aussehen. Eine jahrzehntealte Flaschenpost mit Düsseldorf-Bezug ist an der nordamerikanischen Atlantikküste aufgetaucht. Christopher Trinks ist aktuell für die Lokalredaktion auf historischer Spurensuche und erzählt, was er bisher herausgefunden hat. Und wir bleiben nochmal bei USA Düsseldorf. Pauline Kao ist seit 3 Jahren Generalkonsulin der Vereinigten Staaten von Amerika in Düsseldorf. Jetzt endet ihre Amtszeit. Was sie über Düsseldorf und NRW gelernt hat und wie sie auf die deutsch-amerikanischen Beziehungen schaut, das erzählt sie im Interview. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Ihr hört Folge 306 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 3,20 Meter. Rheinpegel. Der RP-Podcast für alle, die Düsseldorf lieben. Herzlich willkommen im Rheinpegel-Podcast, wo wir jede Woche darüber sprechen, was Düsseldorf bewegt. Und wir haben super viele Zuschriften bekommen, weil das letzte Mal war ja Torsias letzte Episode. Und ein paar Leute haben mir per WhatsApp geschrieben, zum Beispiel Sebastian, was, wo man sich doch gerade erst an sie gewöhnt hat, schade, aber ich hoffe, die Tür bleibt offen, schreibt er. Und Malte schreibt, danke für die tolle Moderation in den letzten Monaten und alles Gute für die nächsten Projekte. Was ich noch sehr vermissen werde, ist der gelegentliche Wortgesang von Tossia. Diana schreibt, ich habe eure gemeinsamen Ausflüge und Berichte, zum Beispiel zum Eislab, echt gemocht. PMS-Level Schokoeis, großartig. Du und Arne, ihr wart doch auch ein super Team. Warum macht ihr nicht gemeinsam weiter? Tja, würde ich sehr gerne, aber natürlich geht das nicht immer so mit der Zeit und so weiter. Und Christian hat eine WhatsApp geschrieben.
Hallo Helene, ich habe gerade die letzte Folge Rheinpegel gehört und habe gehört, dass Tossia jetzt aufhört. Das heißt, du kommst wieder zurück, darüber freue ich mich. Aber ich finde es natürlich schön, wenn Tossia ja trotzdem bliebe, wenn er es zu zweit machen würde. Das hat mir gut gefallen. Ja, vielleicht immer mal wieder zwischendurch vielleicht, wenn es so nicht klappt. Aber das wäre mein Wunsch. Okay, ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Tschüss.
Danke für diese Nachricht, Christian. Ich kann auf jeden Fall sagen, wir werden ganz bestimmt immer mal wieder von Tossia hören. Wenn ihr uns auch was schreiben möchtet, könnt ihr das tun an rheinpegel@rheinische-post.de oder per WhatsApp an 0160808844. Ich freue mich immer, von euch zu hören. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch auf meine WhatsApp-Broadcast-Liste kommen und dann ab und zu mal von mir hören. Zum Beispiel hättet ihr dann ein Foto von Tossias Rheinpegel-Tattoo sehen können. Die Graf-Adolf-Straße ist eine der wichtigsten Verkehrsadern in Düsseldorf. Aber sie könnte noch so viel mehr sein. Das Problem ist, sie lädt wirklich nicht richtig zum Verweilen ein. Man möchte da eigentlich nicht lang gehen. Ich merke es bei mir selber, wenn ich einen Weg habe, der mich über die Graf-Adolf-Straße führt, dann schaue ich oft, ob ich nicht vielleicht doch durch Nebenstraßen gehen kann. Da ist einfach zu viel Verkehr und auch Fahrradfahren macht da überhaupt keinen Spaß. Das alles könnte jetzt anders werden. Es gibt große Pläne, aber die verschieben sich gerade ganz stark nach hinten. Und der Grund ist ausgerechnet der Datenschutz. Warum, das weiß der Chefreporter der Lokalredaktion Düsseldorf. Und mit dem bin ich jetzt verbunden. Uwe Jens Runau, lass uns doch mal einen gedanklichen Spaziergang über die Graf-Adolf-Straße machen. Wo gehen wir denn am besten mal los? Vielleicht da, wo der Stresemann-Platz ist, oder?
Also quasi das Scharnier in der Mitte. Dann hast du links und rechts zwei unterschiedliche Seiten eigentlich der Graf-Adolf-Straße. Die eine Seite ist sehr ruhig in Richtung Hauptbahnhof. Da denkt man, die ist schon verkehrsberuhigt. Und da stehen auch irgendwie mehr Bäume. Und es ist nicht so verkehrsumtost. Und auf der anderen Seite hast du ein sehr belebtes Stück, aber auch ein Stück, was mit Leerständen zu kämpfen hat, wo aber auch gleichzeitig viel Potenzial ist, ein paar gute Geschäfte, aber wo der Verkehr eigentlich doch die ganze Atmosphäre dominiert.
Wenn ich an die Graf-Adolf-Straße denke, dann denke ich, da gibt's ein Kino, das darf man nicht vergessen, das finde ich irgendwie gut. Dann gibt's da Zurheide, einen großen, großen Luxus-Supermarkt, wo man auch normale Sachen kaufen kann, aber da kann man echt gut einkaufen. Und dann muss ich sagen, denke ich nicht so dolle an Gastronomie, obwohl es da echt viele Restaurants gibt.
sehr vieles. Ist eigentlich eine Ausgehmeile, ne? Du hast Fast Food und du hast Döner, du hast aber auch ein, zwei Restaurants, wo abends wirklich was los ist, das sieht man auch. Und was ich aber noch sagen wollte, eben, du hast nicht nur das Kino da in dem Gebäude, sondern auch noch ein Theater. Die Kö ja leider hat kein Kino mehr und da findet nichts statt, aber auf der Graf-Adolf-Straße ist noch so ein Stück Kulturen. Historisch betrachtet ist das auch eine wirkliche Kulturmeile gewesen. Da waren ja mehrere Kinos und Theater und direkt um die Ecke war ja auch früher das Apollo-Theater am Südende der Kö. Also dieser Teil von Düsseldorf hat immer auch viel mit Entertainment zu tun gehabt in seiner Geschichte. Und ganz früher gab es da das arabische Café, es war ein Hotspot zum Ausgehen, total beliebt.
Gibt ja auch immer noch ganz viele arabische Cafés da, ne? Und Burgerläden, es gibt ein gutes türkisches Restaurant, es gibt ein paar asiatische Restaurants, es gibt echt eigentlich viel da, aber ich habe trotzdem das Gefühl, es gibt nicht so eine Graf-Adolf-Straße, es gibt irgendwie so 10.
Ja, es sind auf jeden Fall mehrere, weil man muss auch sehen, die beiden Teile, über die wir eben gesprochen haben, also vom Hauptbahnhof bis zum Stresemannplatz und dann, wenn man jetzt nimmt, vom Stresemannplatz bis zur Oststraße, also bis vor zur Heide, das sind übrigens die beiden Abschnitte, um die es gleich geht auch noch in unserem Gespräch, dann hast du aber zur Heide, das ist so ein Monolith, der ist auch so ein bisschen für sich, so wie das Hortenkaufhaus früher für sich war und gegenüber wechselte eigentlich immer der Besatz so ein bisschen. Und dann kommst du schon so in Richtung Kö und dann läppert das so ein bisschen aus. Ne? Dann ist auf der linken Seite noch der Pavillon vom Graf-Adolf-Platz und da setzt die Friedrichstraße an. Und dann bist du aber schon Richtung, da ist links der Park, wo das Ständehaus ist und dann geht das so Richtung Rhein. Und da ist mehr so Transit, die Straßenbahn rauscht da durch und die Autos fahren auf drei Spuren, um sich auf die Brücke oder in den Rhein-Ufer-Tunnel zu ergießen. Ne?
Ja, und für Fahrradfahrer.
Unterschiedlichen Charakter, die Straße, aber das macht auch eigentlich echt total den Reiz aus. Also wenn man über Urbanität spricht, dann heißt das ja immer Spannung und Gegensätze. Und ich glaube, das kennzeichnet auch wirklich die Graf-Adolf-Straße. Und in diesen Gegensätzen steckt auch dieses wahnsinnsgroße Potenzial.
Ja, also du sagst es, Potenzial. Es ist noch Luft nach oben da, das muss man auch ganz ehrlich sagen, das gehört soweit mit dazu. Wenn man an die Graf-Adolf-Straße denkt, dann denkt man, ja, okay, wenn man das jetzt städtebaulich, stadtplanerisch, auch vielleicht ein bisschen konsumorientiert an den Menschen mehr ausrichten wollte, da könnte man noch einiges machen. Und das soll ja auch passieren, indem nämlich eine ISG gegründet wird. Was ist das genau?
Ja, Immobilien- und Standortgemeinschaften, das ist die Abkürzung, die gibt's eigentlich schon ganz lange auf freiwilliger Basis. Das kennen wir von ganz vielen Stadtteilen. Also diese Werbegemeinschaften, sage ich jetzt, sagen die meisten dazu. Und auch auf der Graf-Adolf-Straße gibt's die eigentlich schon seit knapp 20 Jahren. Da hat man viele Sachen gemacht, auch als da Rasengleise kamen etc. und ein paar Sachen im öffentlichen Raum verändert wurden. Da haben die Händler, meistens sind die Händler Mitglieder, ein paar Hauseigentümer auch noch in den freiwilligen ISGs, auch Geld dazu geschossen. Die Stadt hatte was gegeben, die Rheinbahn und aber auch eben diese freiwillige Gemeinschaft. Das, worüber wir jetzt sprechen, das ist etwas anderes. Das ist eine gesetzliche ISG. Das heißt, es gibt einen gesetzlichen Rahmen und das Gesetz gibt's jetzt auch seit 15 Jahren in Nordrhein-Westfalen. Und das sieht dann so aus, es werden auf einem bestimmten Abschnitt einer Straße oder auf der kompletten Straße. Auf der Graf-Adolf-Straße ist es eben dieser Teil zwischen Hauptbahnhof und Oststraße, also bis zur Heide, werden alle Immobilieneigentümer angeschrieben. Und vorher haben die Mitglieder die Spitze der freiwilligen ISG mit der Stadt zusammen Ziele definiert. Die sind sogar in der Bezirksvertretung, im Planungsausschuss, im Stadtrat ist das verabschiedet worden, wo die gesagt haben, was sie da so machen wollen und was das kosten soll über 3 Jahre. So, das ist nämlich immerhin 1 Million Euro. Und jetzt wird das auf 48 Immobilieneigentümer umgelegt in Monatsbeiträge über 3 Jahre. Und die gesetzliche ISG kommt dann zustande, wenn die Eigentümer angeschrieben werden und nicht mehr als ein Drittel gegen die Maßnahme stimmen. Das heißt, du musst bewusst dich dagegen aussprechen und wenn das mehr als ein Drittel tun, dann gibt's keine gesetzliche ISG. Wenn das aber nicht der Fall ist, dann kommt sie zustande und dann muss auch jeder bezahlen, ob er jetzt dafür oder dagegen ist oder den Brief per Zufall in den Mülleimer geschmissen hat, weil er gedacht hatte, es ist Werbung.
Okay. Also mit anderen Worten, wenn eine Mehrheit der Anlieger an der Graf-Adolf-Straße sagen, ja, das ist eine sinnvolle Sache, die 20.000, die es ja dann wahrscheinlich noch ungefähr sind pro Mensch, der da sozusagen anliegend ist und der da ein Geschäft betreibt über 3 Jahre, die kriege ich irgendwie hin. Und dafür kriege ich dann auch ordentlich was, weil dann was richtig Gutes passiert mit dem zusammengesammelten Geld. Wenn da die Mehrheit sagt, das machen wir, dann wird es auch auf jeden Fall gemacht. Aber das heißt ja auch, dass man erstmal sicherstellen muss, dass alle diese Schreiben haben. Und das ist, glaube ich, gerade der Pferdefuß, ne?
Das ist der Pferdefuß. Und wie mir ein hoher Wahlbeamter des Rathauses dann zugab gestern, rief er mich an und sagte, ja, das wäre wirklich ein Schildbürgerstreich. Weil ich habe irgendwie, der Ratsbeschluss ist von Anfang November. Und ich habe dann mit denen gesprochen zum Jahreswechsel und dann waren die schon voller Vorfreude, jawohl, jetzt kommen die Briefe und dann 4 Wochen muss jeder antworten, dann Februar haben wir das Ergebnis und dann soll das nochmal 3 Monate dauern, weil die Ämter nochmal beteiligt werden, aber spätestens am Mai, Juni legen wir los. So, jetzt habe ich dann immer angerufen, ich sage, habt ihr denn schon Post gekriegt? Nein, sie hatten noch keine Post gekriegt und auch als ich letzte Woche nachgefragt habe, hatten sie immer noch keine Post. Und dann sage ich, ja, woran kann das denn liegen? Ja, sagt er, das wäre so kompliziert und irgendwie will das Finanzamt die Daten nicht rausrücken von den Anliegern und die sagen, wir müssen erstmal schon zugestimmt haben, aber wir müssen ja erstmal rauskriegen, wer überhaupt da Eigentümer ist. Weil man weiß nicht von allen Hauseigentümern, also von allen Häusern, wer der Eigentümer ist. Das ist ja nicht
automatisch.
So, das ist also.
Warte, Moment, das heißt, die Stadt selber weiß nicht, wem die Häuser an der Graf-Adolf-Straße gehören.
Jetzt kommt was ganz Witziges ins Spiel. Warum ist es so kompliziert? Weil die Stadt, das Steueramt der Stadt Düsseldorf, also so ist jetzt das Endergebnis. Vorher hat man erstmal Raunen gehört, dass die Stadt das selber ja gar nicht weiß und sie muss deswegen bei Finanzämtern nachfragen. Und die Finanzämter sagen, aber wir geben nichts raus, so ungefähr. Das haben die mir nicht selber gesagt, aber das wurde, sagen wir mal so, übermittelt über Dritte. Dann, so landete die Information dann bei mir. Gelaufen, ich sage jetzt so mal, wie es tatsächlich abgelaufen ist, ist es so, die Wirtschaftsförderung, da ist das Ganze angesiedelt, will alle anschreiben. Fragt jetzt innerhalb der Stadtverwaltung nach, ich brauche mal die Anschriften der Hauseigentümer. So, dann sagt das Steueramt, kriegst du nicht. Dann sagen die, ja, brauchen wir aber. Wir haben hier einen Ratsbeschluss, wir müssen alle anschreiben und die sollen erfahren, wie viel sie zahlen sollen, sonst kommt das nicht zustande. Ja, kriegst du nicht. Ja, warum nicht? Ja, Datenschutz. Da ist ja auch irgendwo, wenn man mal drüber nachdenkt, ist das nachvollziehbar, dass nicht jeder aus der Stadtverwaltung von jedem die Daten haben kann, die du für eine hoheitliche Aufgabe hast, nämlich den Einzug von Steuern. So, aber die Stadt kann ja nicht tätig werden. Was haben die gemacht? Die haben dann gesagt, ja, wo kann man die Daten noch herkriegen? Wir fragen beim Finanzamt. Jetzt ist die Graf-Adolf-Straße geteilt. Das heißt, es sind auch noch 2 Finanzämter für die Anlieger zuständig, von der einen Seite und von der anderen Seite. So, und überall haben die aber von der Wirtschaftsförderung auf Granit gebissen, weil sie die Daten nicht bekommen haben. So, und dann habe ich damit die Stadt konfrontiert, ich habe damit das Land auch konfrontiert, die Landesregierung, also genauer das Finanzministerium. Und da kam dann nachmittags die Nachricht, die Stadt hat die Daten selber und die können die im internen Austausch sich besorgen. Darüber haben die gestaunt, weil sie sagen, der Datenschutz ist doch dagegen. Wir sollen doch die Sachen nicht einfach hier so rausgeben, die Daten. So, und jetzt ist das Stadium so, dass man nochmal versucht, jetzt die Stadtverwaltung mit der Finanzverwaltung des Landes mal eine generelle Regelung für die Städte, die solche gesetzlichen ISGs verabschieden, was den Umgang mit den Daten angeht, herzustellen. Weil ich habe auch in anderen Städten angerufen, die hatten die gleichen Probleme. Also es ist jetzt nicht so, dass unsere Verwaltung sich da nur blöd angestellt hat. Es gibt keine Verwaltungsanordnung der Landesregierung für die Städte, wie sie im Falle der Heranziehung von Immobilieneigentümern für so eine gesetzliche ISG eigentlich vorgehen sollen. So, also und diese
Aber Grundlage, eine Sache habe ich noch nicht verstanden. Du hast gesagt, die Stadt hat die Daten eigentlich selber.
Richtig.
Haben sie die Daten denn selber und geben sie nur nicht ihre eigenen Wirtschaftsförderung?
So ist es. Weil das auch besonders geschützte Daten sind. Ja, die sind da vorhanden für einen bestimmten Zweck. Nämlich Steuern einzuziehen und nicht irgendwelche Werbegemeinschaften. So. Und wo ja jeder Schiss vor hat, du erinnerst dich an Recherchen auch, also wie hieß die gesetzliche Formel, die Datensicherheit, die hergestellt werden muss, die europäische Richtlinie. Also mit Daten musst du sehr vorsichtig sein. Du kannst nicht einfach wie wild irgendwelche Daten durch die Gegend schicken und speziell die von Steuerzahlern, die sind dann geschützt. Und du kannst nicht sagen, ich brauche die mal für einen Brief. Da haben die Leute im Steueramt Angst, sich die Finger zu verbrennen. So ist die Tatsache.
Ich meine, die einfachste, unbürokratischste Lösung wäre ja unter Umständen gewesen, die Wirtschaftsförderung schreibt den Brief, reicht ihn der Finanzverwaltung rüber und die Finanzverwaltung, die die Adressen hat, schickt den Brief raus. Aber ich vermute, das ging auch aus Gründen.
Aber ich glaube, das ist eine sehr
pragmatische Idee.
Und ich will jetzt nichts Schlechtes über städtische Beamte sagen. Aber ich frage mich, ich meine, man sagt doch, hier, das ist ein Ratsbeschluss, dafür braucht man das, gib mal her und dann schickt man das raus. Also, dass das schon so zum Problem werden kann, hätte ich jetzt erstmal gar nicht erwartet.
So, naja, und dazu kommt ja ehrlich gesagt auch noch so ein bisschen, wir reden ja jetzt nicht von privaten Adressdaten, sondern wir reden davon, dass Leute ein Gewerbe angemeldet haben, wenn ich das richtig verstehe, mit der Adresse Graf-Adolf-Straße.
Also nee, etwas, was ohnehin. Es geht nur um die Hauseigentümer.
Es geht um die Hauseigentümer, okay.
Bei der gesetzlichen ISG machen nur die Hauseigentümer mit, die sind
okay. Gefragt. Die Information, dass du ein Haus hast an der Graf-Adolf-Straße, ist geschützt quasi. Das ist jetzt das geschützenswerte Gut.
Ja,
und nicht alle in der Stadtverwaltung sollen wissen, dass du ein Haus besitzt.
Das weiß die Stadtverwaltung, aber das ist wie mit einer, ich sag mal, von der Struktur wie bei einer Revision, die andere Aufgaben auch erfüllt. Ja. Die haben eine andere Vollmacht sozusagen, über Dinge verfügen zu können. Aber ich werde diese pragmatische Frage auch nochmal fragen, warum hat denn nicht das Steueramt die Briefe verschickt? Ist ja auch nochmal eine gute Idee, die du da sagst. Vielleicht hast du da gerade den Rettungsantrag geworfen.
Nein, um Gottes Willen, das wird nicht die Lösung sein. Das wäre zu einfach.
Ich frage das. Helene Pawlitzki hat das vorgeschlagen. Ich möchte gerne denen die Pistole auf die Brust setzen.
Oh, weia. Na gut, also. Das Tragische an der Sache, finde ich, ist ja, dass es schon tolle Pläne gibt, was so eine ISG denn machen könnte. Und es gibt schon ganz konkrete Ideen, was man an der Graf-Adolf-Straße ganz generell machen könnte. Und du hast darüber auch schon berichtet, dass es ein großes Kunstprojekt dort geben soll. Kannst du davon nochmal erzählen?
Ja. Also es sind mehrere Sachen geplant. Das Kunstprojekt kommt so oder so. Das ist unabhängig sogar von der ISG. Die wollen das schon... Also schon die freiwillige ISG, da gibt's also die gleichen Personen sozusagen, die sich da einsetzen, hat sich mit dem Künstler Markus Ambach zusammengetan, der am Hauptbahnhof damals schon eine große Kunstaktion gemacht hat, rund um den Hauptbahnhof. Da sieht man ja heute auch noch die Bilder von Katharina Sieverding und noch anderes.
Das ist das, wo hinten hinterm Hauptbahnhof diese moscheeartigen Verzierungen zum Beispiel an den Säulen sind. Und ich glaube, der Beulenmann, der vorne auf dem Vordersitz, kommt auch.
Auch, davon, ne? Das ist alles von dieser Aktion, hast du perfekt im Kopf. Und der Markus Ambach plant jetzt auch wieder mit vielen Künstlern, also Ausstellungen an vielen Orten, Veranstaltungen, öffentliche Lesungen, also tolle, tolle, spannende Sachen jetzt über 6 Wochen im Sommer. Und das soll auf jeden Fall auch stattfinden. Aber man könnte ja auch wieder gucken, gibt's da irgendetwas, was dann bleiben kann, was man aus Mitteln finanziert. Vielleicht auch ein Teil, die man da einsammelt, also die Straße verschönern, um mir diesen Charakter der Kulturmeile wiederzugeben, den sie ja lange hatte. Und man muss eins, das war mir auch noch wichtig, städtebaulich, als du das vorhin ansprachst, man muss sagen, dass die Straße wirklich massiv unter ihrer verkehrlichen Funktion leidet. Das ist einfach so. Da ist so viel Autoverkehr drauf, dann hast du die Teilung durch die Straßenbahn. Da eine Lebensqualität mal wieder und eine Aufenthaltsqualität hinzubekommen, ist sehr schwer. Deswegen soll auch ein Teil der Aktion jetzt sein, in der Absprache mit der Stadt, dass man auf dem Stück vom Stresemannplatz bis zur Oststraße mal wie auf der Lugallee jetzt eine Spur für Fahrräder jeweils reserviert.
Ein Verkehrsversuch.
Damit die da besser lang fahren können. Man hat ja gesehen, und da sagen die Handelnden auch, ja Mensch, das spielt uns ja in die Hände, die neuesten Auswertungen der Lugallee sind ja so, dass das eigentlich recht problemlos da klappt. Und auch nicht so Schwierigkeiten gibt mit dem Parken und all sowas. Also die große Sorge und der Aufstand, der da war, das hat sich alles so ein bisschen verflüchtigt. Also das soll passieren. Dann möchte man gerne ein paar Parktaschen wegmachen, wo man dann auch Gastronomie dahin bringt, wie auf der Bismarckstraße, wie wir das kennen, wo Parkplätze. Also dass du insgesamt da viel mehr machst, auch Bepflanzungen sollen mehr stattfinden. Es soll einen Sicherheitsdienst auch geben, der am rechten guckt, einen Straßenhausmeister. Das soll alles mit diesen Mitteln finanziert werden.
Was mich ja fertig macht bei der Graf-Adolf-Straße ist, wenn man Richtung Hauptbahnhof fährt und auf den Stresemannplatz zu, dann gibt es da so eine Rechtsabbiegerspur, die ich immer nehmen muss, damit ich da hinfahren kann, wo ich wohne. Und da parken immer Autos auf diesem ganzen Rechtsabbiegerstreifen.
In der alten Tankstelle da? Oder davor, vor der Ampel?
Ja, kurz davor, der Ampel. Ich verstehe nicht.
Ja, ja.
Bitte? Ja, ich meine, ich sehe ein, dass es da keine Parkplätze gibt, aber man kann doch nicht einfach auf einem Rechtsabbiegestreifen parken. Ja, so ehrlich, da reg ich mich immer drüber auf. Aber naja, auf der Graf-Adolf-Straße herrscht halt einfach auch ein bisschen Anarchie, ja, und das macht
das ist
auch
abends vor allem, ne? Tagsüber ist das nicht, aber abends, ne?
Ja, ja, genau. Naja, kann man nichts machen. Auf jeden Fall ganz herzlichen Dank für die Information, Uwe Jens Runer.
Sehr gerne.
Kurze Pause. Vielleicht mit etwas Werbung. Ich darf von mir sagen, dass ich schon mal erfolgreich eine Flaschenpost verschickt habe. Sprich, die Botschaft in der Flasche ist tatsächlich sogar beim richtigen Adressaten angekommen. Stromabwärts der Elbe in Hamburg bei meiner Kindergartenfreundin. Und der Trick war natürlich, den eigentlichen Brief in die Flasche zu tun und dann noch einen Zettel dazu. Wer diese Flaschenpost findet, der soll bitte den Brief an diese Adresse schicken. Das hat gut funktioniert, als ich ein Kind war. Nicht ganz so erfolgreich war offenbar ein Düsseldorfer in den 40er Jahren, der seine Flaschenpost in den USA abgeschickt hat. Die hat ziemlich lange gebraucht, um überhaupt jemanden zu erreichen, ungefähr 80 Jahre, und hat es wahrscheinlich auch nicht dahin geschafft, wo sie eigentlich sollte. Aber jetzt hat jemand die Flasche geöffnet und die Botschaft gelesen und dann gleich eine Mail an die Rheinische Post geschrieben. Warum? Das weiß mein Kollege Christopher Trinks. Ich finde ja, der Rhein lädt einen schon dazu ein, Flaschenpost-Poste in den Rhein zu schmeißen, und ich wundere mich, dass das nicht öfter passiert. Die Flaschenpost, über die wir jetzt reden, hat zwar was mit Düsseldorf zu tun, aber sie ist nicht in den Rhein geworfen worden.
Genau, die ist tatsächlich in den Atlantik geworfen worden und hat die Küste Massachusetts, wo sie vermutlich abgesetzt wurde, leider nie so ganz verlassen, obwohl sie wohl nach Düsseldorf hätte kommen sollen.
Wer hat diese Flaschenpost gefunden?
Gefunden hat sie einen Landschaftsgärtner, Shane Adams, der während der Arbeit an einem Grundstück an der Küste von Cape Cod, das ist eine Halbinsel.
Wo die reichen, schönen Politiker ihre Anwesen haben, ne?
Exakt, genau. Die sehr bekannt ist für ihre wunderschönen langen Strände und Buchten. Und der hat dort beim Arbeiten tatsächlich im Boden eine versiegelte Weinflasche ausgegraben, in der sich ein paar Botschaften befanden. Das zumindest hat er durch das Glas erkennen können. Und dass diese Botschaften auch in deutscher Schrift und deutscher Sprache verfasst waren. Und deswegen hat er seinen Fund der Historical Society on Cape Cod übergeben, die sich daraufhin mit einer Mail an uns gewandt haben, um uns von dem Fund zu berichten.
Crazy, dass sie erstmal auf euch kommen, ne? Also auf uns, auf die Rheinische Post sozusagen.
Ich habe auch gedacht, so, vielleicht fragt man dann direkt bei der Stadt an oder sowas.
Oder Stadtarchiv oder
ja,
so.
Genau, aber vielleicht, ich weiß nicht, wie verbreitet Stadtarchive in den USA in der Form sind.
Okay, und diese Mail hat also am Ende dich erreicht. Da war wahrscheinlich auch ein Foto von der Flasche dabei, nehme ich an.
Genau, da war ein kleiner Text, sogar auch auf Deutsch, weil eine von dieser Historical Society auch Deutsch sprechen kann. Und dazu muss man erstmal sagen, als ich diese Mail dann bekommen habe, war ich total thrilled, wie auch die Amerikaner sagen würden, weil mich fasziniert selber alles, was mit Historischem und Vergangenem zu tun hat. Und ich glaube aber auch für die Menschen, die nicht so viel mit Geschichte an Mut haben, ist so die Vorstellung, beim Buddeln im Garten plötzlich so eine alte Weinflasche mit einer Botschaft drin zu finden, ziemlich spannend.
Das ist schon cool, ja.
Genau. Deswegen habe ich mich da gerne mit befasst und habe dann auch 2 Stunden, nachdem ich das Stadtarchiv angefragt habe, auch direkt die Bestätigung bekommen. Ja, eine der Adressen, weswegen die sich nämlich an uns gewandt haben, zu einem Johann Huppertz aus der Ludenberger Straße 5 in Grafenberg, die stimmte tatsächlich. Also der gute Mann hat dort ab 1940 mit seiner Frau gewohnt, und jetzt wollten die Amerikaner Nachfahren dieses vermutlich schon verstorbenen Johann Huppertz finden, um sie von dem Fund zu berichten.
Ja, also nochmal 3 Schritte zurück. Die Weinflasche hat offensichtlich jemand aufgemacht und die Zettel da vorsichtig rausgepruckelt. Man sieht auch ein Foto hier. Und man kann nicht mehr allzu viel erkennen, aber man kann schon noch teilweise lesen. Und was steht da unter anderem drauf?
Ja, das ist auf so alten Verpackungsresten von einer Quaker-Packung geschrieben. Vielleicht kennt man die, das sind so Cracker, die machen so Cracker und Haferflocken in den USA. Das ist eigentlich eine bekannte Marke. Und da war tatsächlich nicht mehr so viel zu lesen. Aber was zu lesen waren die Worte Kriegsgefangener, Oktober 1944, und eben die Namen 3er deutscher Männer mit ihren Adressen. Und eben einer von uns Düsseldorf.
Das hat mich ehrlich gesagt total überrascht, weil ich keine Ahnung hatte, dass deutsche Männer in amerikanischer Kriegsgefangenschaft in Amerika waren.
Das fand ich auch total, ja, überraschend, weil es vor allen Dingen im Oktober 1944, also wenn man überlegt, der D-Day war im Juli, das ist so in so kurzer Zeit dann schon nach Amerika verfrachtet zu werden. Aber diese Historical Society, das ist so eine Art Heimatverein, so ein kleiner lokaler Geschichtsverein, die haben sich selber dann auf Recherchen begeben und haben herausgefunden, dass schon davor ein Militärcamp auf Cape Cod als Internierungslager für deutsche Kriegsgefangene genutzt wurden, die während des Afrika-Feldzugs von Erwin Rommel in Gefangenschaft gerieten. Also ein bisschen
gar nicht in Europa festgenommen wurden, gefangen genommen wurden, sondern in Afrika.
Genau.
Okay, und die wurden dann nach, ich meine, warum auch immer man sie nach Cape Cod verschifft, aber gut, hat man sie dann auf Cape Cod festgehalten. Und die haben dann, so ist die Theorie, auf Verpackungsreste von einer Cracker-Verpackung ihre Namen geschrieben und dass sie in Kriegsgefangenschaft sind, damit ihre Angehörigen in Deutschland das wissen.
Genau, das ist so die Theorie. Verrückt. Wahrscheinlich haben sie auch noch ein bisschen mehr, aber man sieht auf den Bildern selbst, dass es nur noch so Fragmente sind, die da von diesen Zetteln übrig geblieben sind.
Ja, auch schon eine Weile in der Erde. Ne? Okay, sie stecken das Ganze in eine alte Weinflasche, sie machen sie irgendwie fest zu und es hat ja auch gut funktioniert und dann werfen sie sie in den Atlantik, aber sehr weit scheint sie nicht gekommen zu sein.
Genau. Camp Edwards, was dieses Internierungslager, wo dieses Internierungslager gewesen sein soll, liegt auch ein bisschen im Inland von Cape Cod. Also vermutlich haben sie es dort an den Fluss reingeworfen und als der Fluss dann in den Atlantik gemündet ist, ist es dann wieder zurück an die Küste gespült worden.
Aber crazy, oder? Wenn du dir überlegst, ich sitze auf der anderen Seite des Ozeans und denke, ich schmeiße jetzt mal eine Flaschenpost in den Ozean, in der Hoffnung, dass das vielleicht irgendwo in Europa ankommt.
Genau.
Crazy.
Und dann vielleicht auch noch den Rhein irgendwie
in Untergrund. Okay, dass es bis nach Düsseldorf kommt, ist natürlich so die Frage. Ich meine, normalerweise geht man ja wahrscheinlich davon aus, jemand findet das und schickt es dann irgendwo hin. Ne?
Genau.
So, und schreibt dann, hallo, ich habe hier was gefunden, das könnte von deinem Mann stammen. Aber es müsste ja trotzdem erstmal Amerika verlassen.
Absolut, ja.
Wow, da muss man schon recht verzweifelt sein.
Vielleicht war es auch nur eine Spaßaktion und sie haben die Weinflasche gehabt und haben sich gedacht, gut.
Warum nicht?
In Weinlaune packen wir mal rein. Und
das ist die andere Frage, wie kommen Kriegsgefangene eigentlich an eine Weinflasche?
Viele
Fragen. Ich
glaube
nicht, dass es da Alkohol gab normalerweise.
Okay. Aber sie durften sich aber tatsächlich wohl frei oder nicht frei bewegen, aber sie waren jetzt nicht so abgeschottet von der Bevölkerung. Die wurden zum Beispiel auch als dort ein Hurricane an der Küste gefegt ist, klar, zu Sturmschäden, Beseitigungen herangezogen und sowas. Also die Bevölkerung wusste auch schon, dass das deutsche
Also Krieg Leergut haben sie schon irgendwie wahrscheinlich mal irgendwo abstauben können, ne?
Genau.
Okay, irre Sache. Und was wissen wir denn über den Mann, dessen Düsseldorfer Adresse auf dem Zettel steht?
Da hat das Einwohnermeldeamt schon relativ schnell Auskünfte geben können, beziehungsweise das Stadtarchiv, was dann auch weitere Einwohnermeldeämter in ganz Deutschland angefragt hat. Es ist nämlich so, dass dieser Johann Huppertz ab 1940 dort gewohnt hat, davor allerdings auch schon 4 Kinder zusammen mit seiner Frau gezeugt hat, die alle zwischen 1933 und 1938 geboren wurden. Und
an der Adresse, die auf dem Zettel steht?
Nee, da sind sie erst ab 1940 wohnhaft. Aber diese Kinder sollen in Düsseldorf geboren worden sein.
Ja.
Genau. Nachdem er, wann genau, das weiß ich leider noch nicht, da stehen noch Recherchen offen, aber nachdem er dann aus der Kriegsgefangenschaft entlassen wurde, soll er in den 60ern dann nach Rheinland-Pfalz, nach Puterbach mit seiner Frau verzogen sein. Und auch die Kinder sind nicht in Düsseldorf geblieben. 2 sollen nach Kanada ausgewandert sein, dafür hat sich die Spur relativ schnell verloren. 2 aber in Deutschland verblieben.
Mhm.
Und von dem einen weiß ich nun inzwischen, dass der nach Köln bzw. nach Brühl gezogen ist und dessen Sohn, also der Enkel dann von Johann Huppertz, in den späten 70ern wohl wieder zurück nach Düsseldorf gekommen ist.
Mhm.
Da hat mir das Einwohnermeldeamt allerdings damit die Auskunft gegeben, dass der sich wohl in der Nähe von Düsseldorf angemeldet haben soll. Sie wissen es nicht genau, da verliert sich leider auch so ein bisschen die Spur.
Mhm.
Und dann muss man nochmal dazu sagen, ich habe natürlich auch verschiedene Stellen angefragt, Schützenvereine oder ähnliches. Es gibt auch einige Lokalpolitiker, die den Namen Huppertz tragen. Es ist nämlich wirklich nicht so ein seltener Name in der Region. Deswegen ist das so ein bisschen, muss man schauen, ob man da an die richtige Stelle kommt. Die waren auf jeden Fall teilweise sehr überrascht über die Mail, die ich ihnen geschickt
habe. Sie wollen was bitte wissen? Okay, aber du suchst jetzt eigentlich den Nachkommen dieses Mannes, weil die Historical Society den sucht und ihr wissen wollt, was sagt er eigentlich zu der ganzen Geschichte? Und
genau.
Wie ist die Geschichte dieses Mannes weitergegangen, der da seinen Namen auf einen Zettel geschrieben hat?
Genau, ich hoffe auch so ein bisschen.
Hat er weitere Flaschenposte verschickt?
Ja, und was hat er genau dort erlebt in
Amerika?
Und
wie ist eigentlich der Plural von Flaschenpost? Fragen über Fragen. Super spannend. Und ich würde sagen, wenn du eine schöne Tagesantworten auf diese Fragen hast, dann erzählst du sie wieder hier.
Ich bin dran.
Herzlichen Dank, Christopher Trinks.
Danke dir.
Pause. Vielleicht mit etwas Werbung. Seit Kriegsende ist aus der Beziehung zwischen Deutschland und den USA ja wirklich eine Freundschaft geworden, die natürlich über die Jahrzehnte durchaus mal dem einen oder anderen, sagen wir mal, Test unterworfen war, aber so ist das halt. Und damit auch in schwierigen Zeiten die Beziehungen nicht abreißen, gibt es Diplomaten. Auch in Düsseldorf gibt es reichlich Diplomaten. 40 Länder haben hier konsularische Vertretungen. So ein Konsulat ist im Prinzip so die kleine Schwester von einer Botschaft. Botschaften kümmern sich auch um die politischen Beziehungen zwischen Ländern. Konsulate sind eher dafür da, dass Ausländer schnell an einen neuen Pass kommen oder wählen können. Aber eben auch für die kulturellen und wirtschaftlichen Beziehungen sind Konsulate da. Das US-Konsulat in Düsseldorf für Nordrhein-Westfalen sitzt hinterm Hauptbahnhof am Bertha-von-Suttner-Platz. Und das ist der Arbeitsplatz von Pauline Kau, der US-Konsulin für Nordrhein-Westfalen. Noch bis Herbst. Dann endet ihre Amtszeit und sie wechselt nach China. Vorher ist sie nochmal in den Rheinpegel-Podcast gekommen. Ich bin in der Lokalredaktion und heute ist ein besonderer Dienstag, der Super Tuesday. Ein Tag, der normalerweise Menschen wie mich sehr auf die Folter spannen würde. Ich interessiere mich seit vielen Jahren für die amerikanische Politik und die amerikanische Kultur. Und Super Tuesday, der Tag, an dem in vielen US-Staaten Vorwahlen stattfinden. Und in manchen Jahren ist sehr, sehr spannend, ist, wer denn eigentlich der Präsidentschaftskandidat in den USA ist, der Republikaner oder der Demokraten. Man muss sagen, Pauline Kau, in diesem Jahr ist das mit den Überraschungen recht begrenzt. Es ist auf beiden Seiten schon relativ klar, wer der Frontrunner ist und wer wahrscheinlich die meisten Siege einfahren wird, ne?
Ja, also zumindest bisher sieht es aus. Wir werden das noch mehr wissen nach heute, Super Tuesday in den USA, wie sich das entwickelt. Ich glaube, auf der demokratischen Seite ist es relativ klar,
ja.
Weil der Präsident Biden, der Amtsinhaber, steht da unchallenged. Also es ja. gibt keinen wirklich Gegenkämpfer.
Keine und Kandidaten,
keine Kandidaten, genau.
in die Nähe von ja. einer ja. Mehrheit kämen.
Ja. ja. Und bei der Republikaner-Zeit gibt es dann noch eine, die da steht als ein Gegenkandidat zu ehemaliger Präsident Trump. Also wir werden innerhalb 24 Stunden viel mehr wissen,
ja,
schätze ich.
Auf der Seite der Republikaner ist es zumindest nochmal spannend, wie gut oder wie schlecht Donald Trump abschneidet zum Beispiel. Da kann man, glaube ich, nochmal was draus lesen. Aber so oder so, wir sind in einem Wahljahr, sehr, sehr aufregend. Und wir sind in einem ganz besonderen Jahr, nämlich im NRW-USA-Jahr. Also ein Jahr, in dem die Beziehung zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und Nordrhein-Westfalen gefeiert wird. Und das ist natürlich ein recht arbeitsreiches Jahr für Sie.
Ja, absolut. Das war mein Herzanliegen, dieses Jahr zu veranstalten. Und bisher ist die Resonanz wirklich sehr, sehr groß gewesen. Und das machen wir weiter, wahrscheinlich bis noch Oktober dieses Jahres. Das haben wir letztes Jahr angefangen bei Independence Day Reception, bei unserem Empfang. Und aber das Größte ist einfach dieser Willen auf der Seite der Staatskanzlei und die Landesregierung, das zu veranstalten. Mhm. Das steht eigentlich in den Landeskoalitionsvertrag, in der Landesregierungskoalitionsvertrag auf Seite, weiß nicht, eine mit der letzten Zeiten. Aber das haben sie sehr ernst gemeint und haben sie dann auch ernsthaft verfolgt. Und wir haben uns konsultiert, uns beraten und dann das in der Tat ins Leben gebracht. Und das ist bisher wirklich von meiner Seite aus sehr erfolgreich gewesen, weil es bringt ins Profil, wie viele Gemeinsamkeiten, wie viele Verbindungen NRW als Bundesland so viele Verbindungen mit der USA hat. Vielleicht wissen nicht alle ihre Publikum, dass die erste deutsche Immigranten nach der USA überhaupt vor 300, jetzt 41 Jahre kam aus Krefeld, aus dieser Gegend, aus dieser Region.
Ja.
Und die sind dann in Germantown, deswegen heißt es auch Germantown, in der Nähe, jetzt ist es ein Stadtteil von Philadelphia, aber die sind dort angesiedelt.
Hm.
Das war ursprünglich 13 Familien aus Krefeld.
Ja.
Das heißt, der Anfang die Geschichte dieser deutsch-amerikanischen Freundschaft und Geschichte hat eigentlich hier in NRW angefangen.
Hm. Ja, ein spannendes Projekt hatte auch die Lokalredaktion Krefeld der Rheinischen Post dazu gemacht, Krefilly. Die versuchten das so ein bisschen nachzuzeichnen und ich glaube, das kommt auch aus diesem NRW-USA ja ein bisschen heraus, diese Initiative. Wahnsinnig spannende Geschichten. Und wie sieht's in der Gegenwart aus? Wie sind die Beziehungen zwischen Nordrhein-Westfalen und den USA? Wie schaut man eigentlich in den USA auf dieses Ballungsgebiet?
Ja, also ich würde das ausgezeichnet so beschreiben. Es gibt über 1700 amerikanische Unternehmen, die in NRW entweder angesiedelt sind oder so unterwegs sind, investiert haben und so weiter. Und es gibt auch sehr viele Unternehmen aus Deutschland, aus NRW-Region, die in ganze USA da unterwegs sind. Ja. Und die haben dort dann, sei es groß oder klein oder mittel, so investiert, aber sie sind da sehr, sehr aktiv. Das ist nur auf die wirklich wirtschaftliche Zeit, aber es gibt so viele kulturelle Verbindungen, es gibt Freundschaftskreise, es gibt wirklich auch viel Austausch, kultureller Austausch und auch akademischer Austausch, Studenten, die dort studiert haben, es gibt Au-pair-Programme. Also es ist eigentlich so vielfältig, dass man wirklich nicht mehr die einzelnen nennen kann. Mhm. Und ich glaube, aus dieser ganzen Verbindungen und Austausch und einfach die Verknüpfungen entsteht eine sehr, sehr starke Beziehung. Und diese Beziehung würde ich aus einer reife, respektvolle Freundschaft bezeichnen.
Sie haben Ihr Amt August 2021 angetreten, 3 Jahre jetzt und nach 3 Jahren endet so eine Amtszeit auch immer standardmäßig. Kann man das eigentlich verlängern oder ist das dann einfach vorbei?
Nee, also wirklich mit sehr wenig Ausnahmen, ich glaube, kann man das verlängern, aber also in der Regel nicht.
Ja.
Und wir sind darauf eingestellt, auch wenn das schwerfällt und auch wenn wir das schade finden. Deswegen, ich glaube, leben wir diese Zeit super intensiv und versuchen alles da in diese Zeitraum zu machen.
Ja, das glaube ich. Ich stelle mir das auch schwierig vor, wenn man ankommt und man weiß schon in 3 Jahren, ist schon wieder vorbei.
Ja.
Seit 3 Jahren residieren Sie hier in Düsseldorf.
Ja.
Erinnern Sie sich noch an Ihren ersten Eindruck von der Stadt?
Ich würde sagen, es ist vielleicht noch mal mehr bestätigt. Ich komme schon nach Deutschland seit, mein erster Besuch war im Jahr 1993, glaube ich. Das war kurz nach der Mauerfall.
Mhm.
Und seitdem, also ich habe mich sofort in Europa verliebt, aber auch in Deutschland. Und dann später noch intensiver Zeit hier verbracht. Ich habe in Tübingen studiert, in Berlin so ein Fulbright-Stipendium und dann Magister abgeschlossen. Und also Deutschland ist mir nicht fremd, aber Düsseldorf kannte ich nicht wirklich. Also ich habe mehr Zeit in andere Regionen verbracht.
Mhm.
Und ich habe immer so schon davon gehört, wie schön Düsseldorf ist und wie offen die Rheinländer sind und dass es hier eine besondere Kultur gibt und eine besondere Mentalität. Das habe ich alles geglaubt, aber vielleicht im Kopf, aber nicht in Erfahrung.
Mhm.
Und als ich hier war und dann wirklich so eine tolle Aufnahme von allen Seiten erfahren haben, da habe ich gemerkt, ja, hier ist doch eine andere Mentalität unterwegs. Hier prägen dann andere Eigenschaften vielleicht. Und Düsseldorf für mich ist wirklich so inzwischen wie ein Heimatsort für mich.
Aber man muss sich dann auch voll in die Kultur stürzen, ja? Also was heißt das alles? Karneval?
Ja, 100%. Also ich Sitzungen ist okay. Ich finde es einfach schön zu beobachten und zu sehen und zu erleben, wie die Leute feiern, wie die Menschen zusammenkommen und einfach ihre Kultur und auch ein bisschen sich nicht unbedingt so ernst nehmen, also mit dieser ganze politischen Witze und Karneval hat auch diese Tradition, einfach so auf eine sehr humorvolle Weise die Politiker oder die Menschen, die in der Öffentlichkeit, die da stehen oder Institutionen so auf humorvolle Weise zu kritisieren.
Mhm.
Und das finde ich schön, weil das zeigt auch eine lebhafte und lebendige so Demokratie als solche. und auch Gesellschaft. Aber so die Karnevalssitzungen, da habe ich das mitgemacht und fand ich, das ist ein, auf jeden Fall ein kulturelles Erlebnis. Aber was für mich wirklich die totale Highlight, unschlagbar und wird mir lebenlang in Erinnerung bleiben, ist einfach Rosenmontag. Mhm. Ich hatte den Glück, beides Mal in dem Zug, Rosenmontag Zug, sagt man das?
Ja,
genau, mitzufahren. Das erste Jahr war mit NFL, weil NFL hat in Düsseldorf jetzt ein Büro,
die National Football League.
National Football League, genau, ihr Büro hier aufgemacht. Und dieses Jahr habe ich zu Riesenglück mit dem Rheinischen Postwagen mitfahren zu dürfen. Und ich weiß nicht, das ist…
Aber es ist doch unglaublich anstrengend, oder?
Also ich habe das wirklich nicht gemerkt. es war dieses Jahr besonders anstrengend, weil in der Nacht auf Rosenmontag war Super Bowl. Das heißt, natürlich mit der Zeitunterschied ging das bis 5 Uhr morgens. Und ich war bei einer Watchparty veranstaltet von Rhinefire.
Und da muss man dann hin als Generalkonsulin?
Also man muss hin als ein Sportbegeisterter.
Okay.
Aber man sollte auch hin vielleicht als Generalkonsulin, weil dieser Sport ist so mit der USA identifiziert. Und ich hab das gemacht und dann noch ein bisschen ins Bett gelegt, aber noch zu aufgeregt, weil war das auch ein super spannendes Spiel. Mhm. Und dann in circa 3-4 Stunden, dann ging das los.
Brett hart.
Aber ich meine, so ist das. Und da sind beide Dinge, was ich nicht verpassen wollte.
Ja, das verstehe ich.
Und das war so total lustig. Ich auf diese Wagen, weil ich so klein bin, ich bin nur 1,62 oder so, konnte ich nicht so über die Kante sehen. Mhm. Oder man kann auch schlecht die Kamellos so werfen. Dann habe ich eine Leiter geholt und ich stand da oben drauf und musste dann meinen Körper fest dagegen lehnen und mit meinem Bein festhaken, damit ich nicht unterfalle. Und an diesem Abend habe ich gesehen die blauen Flecken auf meinen Beinen. Aber ich habe nichts gemerkt.
Brutal, muss man sagen. Sie haben viele Stationen hinter sich, Shanghai, Tokio, Berlin, Washington, Brüssel, Peking. In der Reihe, muss man sagen, ist Düsseldorf, ich glaube, die kleinste Stadt.
Ja, ich war in Hawaii, also diese Insel Oahu, das war, ich glaube, etwas über 1 Million. Aber dieser Stadtteil, wo ich gewohnt habe, das war noch klein, das war kleiner als Düsseldorf. Aber Düsseldorf ist so etwa 600.000. Ja, das ist schon
ziemlich winzig, wenn man es vergleicht.
Aber es ist, ja, vielleicht, man sagt, es ist auch Dorf. Ne?
Also wollte ich gerade fragen, Dorf, ist das auch Ihr Eindruck?
Einerseits ja, aber andererseits nein. Weil letztendlich, zum Beispiel, meine Kinder gehen zu einer internationalen Schule. Ich glaube, da sind mehr als 60 Länder, so Landsleute vertreten. Düsseldorf hat mehr als 180 Länder hier vor Ort. So heißt es zumindest von dem Rathaus. Und sie sollen das wissen. Und ja, es ist eigentlich sehr, sehr international. Man sieht es auch, wenn man schaut, was für Unternehmen, die hier vertreten sind. Allein von der USA haben wir Großunternehmen hier. 3M sitzt also nicht unmittelbar in Düsseldorf, sondern in Neuss, aber sehr nah. Und Boston Scientific ist hier, Kagel ist hier und UPS hat auch ein so Logistics Center hier in Düsseldorf. Da sind nur ein paar Beispiele. Hm. Und da sind nur die amerikanischen. Und es gibt natürlich eine große japanische Bevölkerung. Es gibt einen großartigen Japan-Tag jedes Jahr. Und Düsseldorf ist schon sehr international. Ich glaube, vielleicht sogar internationaler als Städten, die nur große sind. Und vielleicht so auch ich weiß nicht, berühmter sind oder zumindest von verschiedenen Ausländer so betrachtet vielleicht mehr erkennbar. Aber Düsseldorf für mich jetzt, wo ich fast drei Jahre hier bin, kann ich deutlich sagen, es hat die Gemütlichkeit eines Dorfes, aber wirklich die Internationalität einer Großstadt.
Ja, Was ja auch oft mit diesem Dorfgedanken gemeint ist, ist so ein bisschen A, jeder kennt irgendwie jeden um drei Ecken und B, wenn man eine gewisse Anzahl an Menschen in der Stadt kennt, die eine bestimmte Position oder Funktion oder Rolle haben, dann hat man eigentlich so die Meinungselite getroffen. Dann weiß man irgendwie, ne? Also wenn du so, man sagt immer 100 Leute in Düsseldorf, wenn man die richtigen 100 Leute erwischt, dann kann man Oberbürgermeister werden, so ungefähr.
Ich weiß nicht. Das weiß ich nicht. Also ich glaube, dafür stehe ich immer noch so ein bisschen außen. Okay. Allein durch meine Tätigkeit als Diplomaten.
Ja. Ja. Also, was heißt das? Weil man als Diplomatin dann doch immer noch eine andere Rolle hat als die meisten Leute?
Ich denke schon. Wir sind da für so unser Land natürlich, die USA.
Repräsentierend.
Mich, genau, zu repräsentieren. Und das heißt, und ich will versuchen auch sehr, sehr objektiv zu bleiben. Ich wünsche mir nicht andere Interlocutors sozusagen oder Gegner oder also der mir gegenüber.
Gesprächspartner?
Gesprächspartner, genau. Ich wünsche mir nicht andere. Ich handle einfach mit dem, die da sind.
Ich verstehe.
Und ich mische mich nicht in lokale Politik ein oder Landespolitik ein. Wir berichten so darüber. Wir vertreten unser Land. Insofern, ich glaube, ich sehe die Dinge vielleicht ein bisschen anders als die meisten, die hier so, die hier sind, die eine bestimmte Position mehr Einfluss haben.
Ich verstehe. Die Düsseldorfer hadern ja in meiner Theorie immer ein bisschen mit ihrem Image, weil sie selber sehr überzeugt davon sind, dass es die beste Stadt der Welt ist. In Deutschland hat Düsseldorf keinen so wahnsinnig guten Ruf. Also ich glaube, Leute, die hier waren, finden es schon schön hier und sind überrascht und kommen gerne wieder. Aber häufig hat Düsseldorf eben dann doch diesen etwas auf Äußerlichkeiten bedachten Ruf. Ein bisschen schickimicki, ein bisschen viel Mode und Shishi, aber wenig Substanz. Und dann gibt es noch den internationalen Ruf von Düsseldorf, wo ich oft denke, ich glaube schon, dass viele Leute, die sich mit so bestimmten Dingen auskennen, also Kraftwerk-Fans oder Menschen, die bestimmte Kunstrichtungen spannend finden, so oder die wissen, wer Karl Lagerfeld und Claudia Schiffer sind, dass die so Düsseldorf schon mal gehört haben und sich für Mode interessieren, dass sie Düsseldorf schon mal gehört haben. Aber wahrscheinlich muss man doch schon vielen, vielen Menschen, zumindest in den USA, immer noch erklären, wo Düsseldorf ist und was das ist, oder? Im Gegensatz zu, würde ich mir vorstellen, Köln.
Ja, ich meine, das kann sein, aber das liegt nicht unbedingt an Düsseldorf, sondern an die Amerikaner.
Na gut, die können auch nicht alles kennen.
Wir sind groß und wir haben so eine große Bevölkerung und wir sind weit verstreut und geografisch ist Seattle schon sehr weit weg von Düsseldorf. Wobei viele in Portland kennen Düsseldorf natürlich und weil wir sind immer noch bei der Versuch, diese Städtepartnerschaft zu bilden und abzuschließen.
Insofern, wo hat's denn?
Düsseldorf hat bisher noch keine. Und das steht immer noch auf mein Schwarzbrett, also
Ihre To-Do-Liste.
Meine To-Do-Liste, genau. Ja. Ich weiß nicht, ob wir das über die Bühne so jetzt kriegen werden.
Dann muss Stefan Keller ein bisschen schneller sein.
Ich glaube, das liegt nicht an ihm, weil er ist sehr bemüht. Und wir haben sogar zusammen eine Reise gemacht nach Portland letztes Jahr, als wir ein Memorandum of Understanding, MOU, unterschrieben haben. An ihm liegt es nicht. Ich glaube, auf Zeitens, also für ein Eher muss zwei da erscheinen. Und ich weiß nicht, ob.
Mach mal, das habe ich
so in einer Beziehung, da müssen zwei.
Ach so, okay, also, es gehören zwei dazu.
So, it takes two to tango.
Ja, das stimmt.
Und es ist bei auf Portland-Seite vielleicht noch nicht ganz so. Ihr Zeitplan ist noch nicht ganz so festgelegt, wie.
Okay. Also, waren die denn aus Portland schon mal hier und haben sich hier umgeschaut? Hat sich verliebt in Düsseldorf.
Ja, ja.
Seine das arrangierte Ehe, das gehört noch ja kommen. Auch dazu.
Ja, ich glaube, ja eben. Es ist, wir sind immer noch in der Phase, wo wir viel nachzuholen haben nach der Corona-Zeit. Mhm. Es kommt. Und wir haben natürlich auch viele Krisen auch erlebt und wir leben immer noch in so einer Krisenzeit. Insofern, es wird kommen, alles dauert vielleicht ein bisschen länger oder der Weg dahin ist nicht unbedingt gerade, sondern hat ein paar Winkeln dazwischen.
Wenn aber ich da einhaken darf, haben Sie den Eindruck, dass bitte? Es im Vergleich in den USA schwerer gefallen ist, aus dem Krisenmodus wieder rauszukommen nach der Pandemie? Als in Deutschland oder ist das ähnlich?
Nee, das glaube ich nicht unbedingt, nur die Prioritäten. Also es gibt so viele competing interests. Mhm. Und in der USA ist diese, ich glaube, die Corona-Zeit ist ein, es kommt natürlich ein bisschen darauf an, in welchem Bereich. Vielleicht gibt es auch kein Normal zurückzukehren, weil ich glaube, wir etablieren jetzt neue Normal, was das bedeutet, auch die Arbeitsart der Arbeit. Ob das ein so Hybrid oder so ein Homeoffice und so weiter, diese Flexibilität weiterhin so alle dienen wurden, das ist noch ein Fragezeichen. Und in der USA ist die Wirtschaftslage schon wieder, also einigermaßen hat sich erholt. Aber ich glaube, die Mentalität und letztendlich haben wir so eine ganze Generation, die wirklich also fast 2 Jahre nicht mehr in der Schule waren und nicht mehr unter Menschen waren und wie das sich zeigt, werden wir nur mit der Zeit wissen, unsere Wettbewerbsfähigkeit und was unter unserer Ausbildung gelitten hat, wie, ob wir das so nachholen werden und so weiter.
Ja.
Ja, es ist einfach so eine neue Welt, glaube ich.
Sie haben ja Ihre Amtszeit in einer Zeit erlebt, in der wir genau aus der Pandemie rauskamen und festgestellt haben, die Welt hat sich aber leider weitergedreht und die Transformationsthemen, die wir vorher hatten, sind jetzt immer noch da. Wir müssen immer noch den Klimawandel irgendwie in den Griff bekommen. Wir müssen die Energiewende schaffen. Ja. Wir müssen gesellschaftlich ganz viel transformieren, da bewegt sich einfach ganz viel. Das sind alles ganz schwierige Umbrüche, das merken wir hier in Deutschland, das merken wir, glaube ich, auch in den USA.
Ja.
Da gibt es wilde Diskussionen über, wie sind die Toiletten aufgebaut und wer bleibt zu Hause bei den Kindern und so weiter und so fort, bis hin zu, wie Sie gerade erwähnt haben, wie gestalten wir eigentlich unser Arbeitsleben, wie viel wollen wir uns eigentlich noch tatsächlich sehen, in einem Raum sitzen und wie viel ist es in Ordnung, wenn man einfach zu Hause bleibt. Ja. Ganz schwierige Zeiten. Wenn Sie jetzt auf die 3 Jahre zurückblicken, was sind da so die Dinge, die Sie am ehesten in der Beziehung bewegt haben oder was haben Sie wahrgenommen für Strömungen in der Beziehung zwischen den USA und Deutschland?
Ich glaube, was ich bewegt habe, war eigentlich schon immer da, nur das noch mehr sichtbar zu machen, weil unsere Beziehung ist eine reife, respektvolle Beziehung und das führt über Jahre zurück. Und was mich so sehr imponiert, ist einfach, wir sind eine Wertgemeinschaft. Wir haben gemeinsame Werte, sei es Demokratie, Freiheit und also Würde des Menschen, was in der Ukraine eigentlich erkämpft wird momentan, was sie verteidigen, das ist, was uns verbindet. Und insofern ist es meine Priorität, alles dafür zu tun, dass die Menschen auf beide Seiten der Atlantik das merken und wirklich viel und das erstens erkennen und das verteidigen und das aufzubauen, das zu vertiefen. Weil alle Probleme, die Sie jetzt erwähnt haben, Klimawandel oder andere so wirklich Krisen auf globale Massen, da sind nicht mehr die Probleme, die an Land, auch wenn es ein großes Land oder ein reiches Land ist, alleine beseitigen kann, allein überwinden kann. Und es ist auch nicht, was alleine Deutschland überwinden kann oder alleine die Europäische Union, sondern es braucht wirklich eine internationale so Zusammenarbeit und internationale Gemeinschaft. Und ich bewege nur vielleicht Anlöffel vom Zucker oder Sand. Das ist wirklich minimal. Aber wenn wir alle das ein bisschen machen oder ein bisschen mehr, dann werden wir Ergebnisse sehen. Hm. Sie haben das erwähnt, es gibt Krisen über Krisen und wir leben so in Krisenmodus, in Krisenzeit. Und das heißt für mich, sowohl professionell, aber auch persönlich, das ist eine Zeit, wo man wirklich 100% in jeglicher Bereich, in jeglicher Hinsicht sich dafür einsetzen muss. Wenn es eine Zeit für einen 100%igen Mensch gegeben hätte, I'm formulating this completely incorrectly. it's time for 100% person. Also ein 100%
Mensch. Jemand, der 100% gibt.
Genau.
Ja.
Genau. Mhm. Ja. Und es gibt keine Zeit wie jetzt. Ich bin jetzt Diplomatin schon seit 23 Jahren. Ich habe keine Zeit erlebt wie heute. Und nicht nur in Deutschland, nicht nur in den USA, sondern überall in der Welt. Hm. Und es gibt eine Dynamik, eine Bewegung und ein Force, was dann für unsere nächsten 10, 20, 50 Jahre bestimmen wird. Hm. Und es ist auch nicht irgendwie vorhersehbar, wie das rauskommt. Wir haben dazu entscheiden. Ja. Die Menschen haben dazu entscheiden. Und deswegen ist die Zeit für Miteinander jetzt. Und wir agieren jetzt und wir handeln jetzt.
Für Sie geht es in China weiter?
Ja.
Wo geht es genau hin?
Es geht in Guangzhou. Wir haben unser ältester und unser größter Konsulat innerhalb China, da in Guangzhou. Und das ist ein bisschen weiter im Süden. Das ist die drittgrößte Stadt in China. Shanghai ist das größte und dann kommt Hauptstadt Peking. Und Guangzhou ist die drittgrößte. Es hat ungefähr so 18 Millionen Einwohner und wir sind dann für 4 Provinzen zuständig. Also es wäre eine schöne so Aufgabe und schöne Herausforderung sein.
Ja, und Sie haben ja chinesische Wurzeln. Ja. Ist das dann auch ein bisschen nach Hause kommen oder ist das immer nur in die USA nach Hause kommen?
Das ist für mich eine einfache Frage, was keine einfache Antwort findet. Ich bin in Taiwan geboren, aufgewachsen. Meine Eltern kommen aus China, Festlandchina. Und mit 12 bin ich nach der USA ausgewandert und dort die Ausbildung. Aber ich habe die USA in 97 verlassen, nach Deutschland eigentlich. Und seitdem nur jeweils zum Besuch dort gewesen.
Verstehe.
Bis auf ein paar Stationen. Hm. So einmal Washington DC und einmal Hawaii.
Also Ihr Zuhause ist die Welt eigentlich.
Ich habe kein Zuhause. Ich sage immer, in meiner Familie, so wo ich und meine zwei Kinder zusammen sind, wir sind unser Zuhause.
Ja.
Aber insofern finden wir uns schnell zurecht in einem neuen Ort. Und ja. Für mich, diese Zeit in Düsseldorf ist wirklich für uns unser Zuhause gewesen. Mhm. Und ich mag gar nicht daran zu denken, dass ich in wenigen Monaten dann dieses Ort verlasse, weil das tut mir jetzt schon wahnsinnig weh.
Geschweige denn Ihren Kindern, ja, das ist natürlich schwierig, aber.
Ja, nee, also, ja, also wir trösten uns gegenseitig ja. Und die Vorteile, die wir durch dieses Lebensart oder Gestaltung haben, das ist so bereichend,
ja.
Dass wir das eigentlich eher so auf die positive Seite uns fokussieren.
Ja. Und man sieht sich ja immer zweimal im Leben. Ganz herzlichen Dank.
Das finde ich auch.
Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch, Pauline Kau.
Ich habe zu danken. Dankeschön.
Jetzt kommt das Wochenendwetter für Düsseldorf. Vom Wetterstruxi.
Ein schönes und sonniges Wochenende steht uns bevor. Die Wolken spielen eher eine untergeordnete Rolle. Grüße euch damit ganz herzlich zum Wochenendwetter. Ja, der Frühling, der will jetzt ein bisschen durchstarten tatsächlich. Und dann zumindest auch die Temperaturen mal in höhere Sphären bringen. Wie das dann in der weiteren Zeit weitergeht, das müssen wir dann gleich mal im zweiten Teil begutachten. Der Freitag bringt uns viel Sonne, gerade vom Start weg. Die Wolken, naja, man kann mal so sagen, da wird keine von am Himmel unterwegs sein. Und die Temperaturen liegen bei 4 bis maximal 12 Grad. Der Samstag bringt uns zum Start hin noch so hohe Wolkenfelder, die Sonne noch so ein bisschen milchig matt durchscheinen lässt. Im Tagesverlauf ziehen diese ab und dann kommt die Sonne wieder besser durch bei 5 bis maximal 14 Grad. Und auch der Sonntag wird uns so einen Mix aus sonnigen Phasen bringen und dann auch wieder so hohen Schleierwolken, die sich zwischendurch mal so dazwischen schieben und das Ganze bei 7 bis maximal 16 Grad. Und wenn wir jetzt noch auf die neue Woche blicken, dann wird es erstmal so bleiben, aber es werden neue Wolkenfelder aufziehen, es werden vor allem kompakte Wolkenfelder aufziehen und aus diesen kompakten Wolkenfeldern wird zwischendurch mal ein bisschen Regen fallen. Wann das immer sein wird, ob das tagsüber ist, ob das eher in der Nacht sein wird, das muss man dann mal noch im Detail abklären oder abwarten. Das wird man jetzt zum jetzigen Stand noch nicht so hundertprozentig sagen können. Aber was man jetzt schon mal sagen kann, ist auf jeden Fall, dass es ein bisschen kühler werden wird. Diese hohen Temperaturen, gerade zum Sonntag mit maximal 16 Grad, die werden wieder peu à peu zurückgehen, sodass wir dann in Richtung Mitte nächster Woche bzw. Ende nächster Woche dann auch wieder Tageshöchstwerte von etwa 10 Grad haben werden. Aber, und das ist zumindest das, was sich momentan aus den Prognosen und aus den Wettermodellen herauslesen lässt, ist, dass nochmal so eine richtig kalte Wetterungsphase mit Frost und vielleicht auch nochmal ein bisschen Schnee aktuell eher unwahrscheinlich erscheint. Und jetzt in dem Moment, wo ich das sage, werden die Karten sich wahrscheinlich wieder in die komplett andere Richtung drehen. Das werden wir aber nächste Woche dann nochmal im Detail klären. Bis dahin wünsche ich euch jetzt ein schönes Wochenende und wir hören uns dann nächste Woche wieder zum Wochenendwetter. Bis dann, ciao, ciao.
Mehr Düsseldorf-Wetter gibt es im Wetterstruxi-Blog. jensstrux.blog. Das war der Rheinpegel für diese Woche. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr uns was sagen möchtet, wie immer an 01608080844 oder an rheinpegel@rheinische-post.de. Ich freue mich über Themenvorschläge, ich freue mich über Veranstaltungstipps, ich freue mich über eure Meinung zu Düsseldorf-Themen. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Bis zur nächsten Episode. Wieder einen Rheinpegel durchgehört. Gratulation. Jetzt müsst ihr nur noch jemandem von dieser Episode erzählen. Danke.